Schön, Harry, dass du da bist.
Danke.
Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen, deine Familie, was arbeitest du, so deine Lieblingsbeschäftigungen?
Okay, Harry Pepelna, eben der Name, kommt aus Österreich eigentlich ursprünglich, habe das passt, habe ich gedacht. Darum der komische Name. Nicht, dass alle Österreicher Pepelna heißen, das kommt von der slowenischen Grenze in Kärnten, da sind meine Eltern aufgewachsen. Daher der Name. Ich bin dann mit ein Jahr in die Schweiz gekommen und wurde dann irgendwann im Laufe des Lebens Schweizer. Verheiratet mit Judith, sie sitzt hier, drei Kinder, die älteste 18, 17, 16, vom Beruf Pastor, wie du, oder so ähnlich wie du. Seit 17 Jahren oder 18 Jahren bin ich jetzt da. Ich habe mit ihm angefangen, diesen Beruf. Ja, Hobby, ich bin Hobbygärtner. Also ist mein Schrebergarten ist mein Paradies. So, wenn ich abhauen muss, dann bin ich im Garten am Jetten.
Ja.
Oder
ja,
am Kartoffelkäfer jagen oder so irgendwie.
Kannst du deine Frustrationen loswerden,
genau. Genau, da reiße ich alles aus oder pflanze neu ein. Ja, genau. Das ist so meine Leidenschaft neben vielen anderen Sachen, ja.
Mhm. Ja. Danke. Jetzt vom Fixer zum Pastor, könnte man sagen, du bist ein Drogenjunkie oder so vom Drogenjunkie zum Glaubensjunkie geworden. Bist du suchtgefährdet? Ist Glaube einfach eine bessere Sucht?
Gut, das ist natürlich jetzt ein steiler Einstieg.
Ja, klar,
finde ich.
Wir haben nicht so viel Zeit, richtig.
Ja.
Wir geben Gas.
Ja, natürlich bin ich als Typ, so wie ich bin, suchtgefährdet. Definitiv. Ja. Ich bin eher der Typ der Extreme. Das ist so, ja. Das liegt in mir drin und war vielleicht auch ein Grund für die Drogensucht, auch einer von vielen Gründen, dass ich das Schwarz-Weiß habe, aber ich denke jetzt, ich würde das nicht sagen, also dass ich jetzt süchtig bin, so in einer ungesunden Art. Ich bin sehr geheilt worden von den Extremitäten, auch des Glaubens. Es gibt sicher auch Glauben, eben der so extrem ist, dass er dann wieder ungesund ist. Mhm. Und ich suche als Mensch und auch jetzt als Pastor irgendwo diesen Weg, weil ich ihn selber gefunden habe. Ich denke, Gott macht mich gesund. Mhm. Also das bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin kein Glaubensjunkie.
Gut, das bin ich beruhigt, danke. Ja. Wir werden noch etwas hören vom Gesundwerden. Aber jetzt steigen wir mal ein, so bei der ganzen Drogensucht. Was würdest du sagen, was war für dich der Grund, dass du überhaupt in eine Sucht hineingekommen bist?
Ja, jetzt bin ich 50. Da überlege ich mir auch schon lange, was der Grund ist. Ein Grund, ich habe so ein Büchlein mitgebracht, das kann man hinten dann kaufen beim Ausgang. Das heißt Vorsicht, zerbrechlich. Da sind lauter Geschichten drin von Menschen, die so wie ich bin vielleicht, einfach zerbrechlich. Das fällt heute gar nicht so auf, wenn man so jetzt durch Zürich fährt oder läuft, dass sehr viele Menschen zerbrechlich sind hier drinnen. Außen stark und innen sehr zerbrechlich. Und ich denke heute, das bin ich bis heute geblieben. Einfach, ich gebe auch auf der Bühne, bin ich stark irgendwo, aber so in meinem Innern habe ich ein zerbrechliches Gerüst. Ja, das ist sicher ein Grund. Und dann sicher auch das Zerbrechliche, das ich bin, oder so gepaart dann mit der Familie, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe gute Eltern, aber ja, das war einen harten Vater gehabt, einen sehr strengen Vater. Das hat sich nicht so gut ertragen mit meiner Zerbrechlichkeit. Das war eine sehr ungünstige Kombination. Aber da gibt es noch andere Faktoren natürlich, die da dran gekommen sind. Mit 17 voll verknallt, über alle Ohren, hat mir eine Frau einfach, das war mein Allein und Alles, oder? Das war dann meine Sucht damals, sage ich mal, diese Frau. Und nach 1,5 Jahren ist dann diese Freundschaft zerbrochen. Und ich bin dann auch zerbrochen. Und dann war mein Trostpflaster war dann, nebst Alkohol, den ich von meiner Familie her stark gekannt habe, war dann das Kiffen, also Haschisch. Das war mein Fluchtort. Und so war das war so eine Mischung aus vielen, vielen Komponenten. Das ist sehr schwierig, einen zu sagen. Aber Zerbrechlichkeit, meine Seele, ja, die nicht so stabil ist vielleicht wie andere, ja, das war ein Grund.
Okay, danke. Mhm. Das führt uns zum nächsten. Ich denke, du hast nicht von heute auf morgen Heroin gespritzt. Das war ein Weg, den du da gegangen bist. Kannst du ein bisschen aus diesem Erleben, aus diesem Weg erzählen? Wie hat das angefangen? Du hast schon ein bisschen angetönt, Alkohol, mal einen Joint geraucht.
Ich denke heute auch eben die Prägung vom Elternhaus, dass eigentlich Alkohol allgemein immer da war, in großen Mengen. Es hat nie gefehlt. Das war eine Prägung. Aber dann dieses Erlebnis, das ich erzählt habe, und dann die Wirkung des THC im Joint oder der Stoffdroge, der wirkt ja, das hat mir ein Gefühl gegeben. Ich habe mich dann wohl gefühlt. Es hat mir etwas gegeben. Und das wollte ich dann nie mehr vermissen, dieses Gefühl. Also für mich ist heute das Kiffen oder das THC, das Haschisch, das ist für mich die gefährlichste Droge. Okay. Weil sie wird immer harmlos dargestellt, aber das verändert die ganze Psyche des Menschen. Also das geht ja nicht wie beim Alkohol in 24 Stunden aus dem Körper, sondern ist eine Woche deponiert im Körper ein Joint und beeinflusst das Denken und die Psyche, wie wenn man ein Medikament nimmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Schlaftabletten genommen habt oder sonst ein Medikament. Am nächsten Tag ist man dann psychisch nicht mehr gleich drauf. Ein bisschen deprimiert oder so, das beeinflusst einen. Und für mich war dann das schon die Dauerbeeinflussung dieses THC im Joint. Jeden Tag mehrere Joints geraucht. Das ist gängig bei Kiffern. Und dann hat man natürlich ein Dauermedikamentendepot im Körper, das die Psyche beeinflusst. Also das ist dann ein Dauereinfluss. Auch wenn man nicht berauscht ist, ist man immer noch unter diesem Einfluss. Einer der Einflüsse vom THC ist, dass eben das kleine Kind da, der Lukas, der da so gestaunt hat. Das ist typisch für ein Kleinkind, oder? Die haben da im Hirn alles noch offen, das ganze System ist noch offen und überall, wenn die hinschauen, die bleiben hängen an jedem Brotbrösmeli, bleiben die kleben. Das geht gar nicht anders. Die müssen alles wahrnehmen, die werden sofort abgelenkt. Und dann wird man erwachsen, dann bildet sich im Hirn ein System, das uns ermöglicht, ich schaue euch an, und werde nicht dauernd abgelenkt, wenn jemand jetzt eine nicht so schöne Frisur hat oder ich weiß nicht was, oder? Sondern mein Hirn filtert das weg, dass ich mich konzentrieren kann aufs Reden. Wenn ich dann kiffe, wenn ich einen Joint rauche, dann passiert genau das, dass dieses System wieder aufgeht und ich werde dann vom Detail bestimmt. Und das war für uns Bewusstseinserweiterung. Okay. Oder wir haben dann in den Tisch reingeschaut und haben, hier ist es nicht so schön, aber sonst im Holztisch, Muster entdeckt im Holztisch oder im Himmel, die Wolken und so, das war alles extrem nah. Oder die Musik geht nachher auf, jeder Basslauf, jede Gitarre, jedes Ding hörst du dann. Ist aber verheerend für dein Leben. Bei der Musik geht es noch, aber wenn du dann nachher dich entwickeln willst als Mensch, wenn du willst lernen oder vorwärts kommen, dann bist du dauernd unter diesem geöffneten System. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du entwickelst dich nicht mehr. Und das sieht man dann an Kiffern, die viel rauchen, die entwickeln sich nicht mehr. Die hängen nur noch rum, die haben einfach alles offen. Das ist ganz gefährlich. Also für mich war das der Einstieg nachher über 5 Jahre intensiv kiffen.
Okay.
Ja.
Und dann irgendwann kamen härtere Drogen oder wie ist
es dann da? Irgendwann ist nachher das Leben langweilig und irgendwann hat man eben so viel Schlimmes auch erlebt in diesen Nächten, die man durchgesoffen und gekifft hat. Eben wenn ihr jetzt hier in den Gottesdienst geht, seht ihr das nicht. Aber wenn ihr am Morgen jetzt in Zürich durch die Straßen lauft, werdet ihr die Reste der Nacht sehen. Überall in den Städten, in den Nachtclubs und weiß ich, was es alles gibt. Das durchlebt man dann. Ich bin dann in eine Stadt gezügelt vom Land, St. Gallen, kleine Stadt, aber trotzdem Stadt. Das wird man geprägt von ganz Schlimmen. Was man so im Rausch durchmacht und selber macht und dann muss man mit dem umgehen können, mit dem Versagen und mit dem Dunkeln, das man erlebt. Und irgendwann kam dann da die Droge Heroin, wie so zu Blattspitzzeiten, das war meine Zeit, nimmt diese Droge dir dann das Empfinden für alles weg, also das ist die Droge des siebten Himmels, wenn man das spritzt, dann hat man das Gefühl, alles ist super und keine Sorgen mehr, nichts mehr.
Ja. Und dann ist einfach alles
in der Luft. Nachher ist das natürlich eine verrückte Droge, weil eben, wenn wir jetzt von Alkohol reden, ist Alkohol auch eine starke Droge. Aber sie macht nicht sofort abhängig. Also man muss sehr viel regelmäßig trinken, dass man abhängig wird körperlich. Ist auch eine gefährliche Sache. Habe ich selber auch so erlebt. Erlebe ich das auch so heute. Aber beim Heroin, jeder, der jetzt hier eine Spritze Heroin würde bekommen, würde das nicht überleben, weil es so stark ist. Aber 80%, sagt man, wären abhängig. Sehr starkes Abhängigkeitspotenzial, mehr als Morphium, wo man in den Spitälern spritzt. Das wäre eigentlich, Heroin wäre die Erfindung gewesen für das Morphium. Hat man gemerkt, das macht zu abhängig sofort. Und das war dann der Effekt. Wenn das los aufhört, das Heroin, dann bist du am Zittern und alles bricht zusammen. Und du willst nur noch die nächste Spritze haben. Ja, das ist nachher grauenvoll.
Ja. Nächste Spritze haben ist für mich das Stichwort. Wie hat dein Drogenalltag, wo du so richtig im Sumpf drin warst, ausgesehen? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Weil das kostet ja viel Geld.
Ja.
Und das muss man sich ja beschaffen.
Ja, eben da wächst man rein in diesen Kriminalalltag. Ich habe jetzt immer gearbeitet, oder fast immer, in meiner Suchtkarriere. Der Blattspitz und der Letten und all diese Orte, die es damals gab, das waren für mich einfach das Shoppingzentrum, das Glattzentrum eigentlich, oder? Da ging man shoppen, das Heroin, Kokain kaufen. Damals vielleicht 300-400 Franken pro Tag, nur für die Droge. Das heißt, man kann das nicht verdienen. Und ich hab das unterschlagen, das Geld, in meinen Arbeitsplätzen. Das hat natürlich nicht zum Frieden meiner Seele beigetragen, dass ich da die ganze Geld gestohlen habe. Was wolltest du fragen?
Ja, wie du das beschafft hast,
wie es dir
so entgangen ist, was du...
Ja, und dann war das einfach ein Stress, oder? Du wachst, du kannst ja nicht mehr aufstehen ohne eine Spritze. Und das Heroin, das macht müde. Und dann gibt es Kombination zu Kokain, das ist diese Droge, die dich wach macht. Und dann hat man das Kokain gespritzt, weil man fast eingeschlafen ist. Und dann wieder Heroin gespritzt, weil man zu aufgeregt war. Und dann musste man das Geld stehlen und dann musste man den Stoff besorgen. Also es war ein totaler Stress. Und ich habe alle Leute bestohlen dann am Schluss, oder inklusive meiner Eltern, alles. Es war nichts mehr von mir sicher. Und eben, wenn ihr einem Fixer begegnet, einem so auf der Straße, also ich nur nicht, nur nie etwas, zu, nie Vertrauen schenken, das ist unmöglich. Er kann mir gar nichts dafür. Mhm. Er braucht Geld, dass er den Stoff besorgen kann. So ein Stress.
Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob man das bei den Bildern schon gesehen hat, oder die Präsentation ging ja noch weiter. Irgendwo ist Uriella drauf. Auf einem der Bilder.
Ja.
Kannst du kurz sagen, wer Uriela ist? Und vielen ist das vielleicht bekannt, anderen vielleicht nicht. Und was war deine Begegnung damit? Oder was hast du mit Uriela zu tun gehabt? Ich nehme nicht an, genau, dass das die Freundin war, wo du 17 warst oder so.
Nein, das war sie nicht. Ja. Ich bin schon ein bisschen jünger.
Ja, ich weiß, ja.
Also Uriela kennen viele vielleicht nicht mehr. Das war so eine ganz verrückte Frau, die hat da irgendwelche Visionen gehabt. Ich bin der nie begegnet. Ich war so mit 27 war ich am Ende. Also da war mein Leben fertig. Also keine Perspektive, keine Hoffnung, nichts mehr. Also so wie ihr einen Junkie erlebt in Zürich. Einfach fertig. Nichts mehr. Und ich war dann in einer Klinik, Drogenentzug. Damals war das noch kalter Entzug, also einfach nichts mehr. Und dann in Pfäfers, da wirst du eingesperrt und dann kommen all die Attacken, also man will sich selber das Leben nehmen. Dann in dieser Klinik, als ich dann körperlich nach 4-5 Tagen wieder Nahrung zu mir nehmen konnte, weil der Körper protestiert gegen das, dass er die Droge nicht mehr hat, habe mir eine Therapiestelle gesucht. Ich habe dann eine christliche Therapiestelle gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist, christlich. Ich bin katholisch aufgewachsen, das heißt, ich habe nichts geglaubt. Ich bin einfach so, ich habe nichts geglaubt. Im Gegenteil, ich war gegen Kirche. Jedenfalls, das war der Halm, den ich damals hatte, eine christliche Wohngemeinschaft im Emmental. Ja, von Blattspitz zum Emmental, das war ein Kulturschock. Und auch von Blattspitz zu Christen war ein Kulturschock. Warum? Weil die Christen, die haben wirklich geglaubt, dass es einen Gott gibt, dass die Bibel wahr ist. Die haben danach gelebt, das hat mich beeindruckt. Oder? Die haben das wirklich geglaubt, oder? Dass der Jesus Sünden vergeben würde und dass man die 10 Gebote halten sollte und all das, das haben die gelebt. Und das hat mich beeindruckt. Ich habe es aber dann nur so oberflächlich für mich genommen. Ich muss jetzt einfach so Leute ausholen.
Sonst ist schon gut. Ich habe mich schon gefragt, was das mit Uriela zu tun hat.
Ja, ich sage es dir, aber der Uriela kommt erst später. Also das war meine Begegnung mit Christen und ich habe gehört, Jesus ist gestorben, dieser Gott ist gestorben an diesem Kreuz für die Sünden der Menschen und ich als Ex-Fixer, oder? Mir hat ja jeder gesagt, du hast viele Sünden. Oder? Das hat ja jeder gesehen bei mir. Und ich habe es ja auch gewusst, ich habe so viel gestohlen. Und dass da ein Gott für mich stirbt und mir das wegnehmen würde, all die Schuld, das war für mich schon Hoffnungsschimmer. Aber ich habe mich 1,5 Jahre gewehrt dagegen, in dieser Therapiestelle bei den Christen, diese Schuld wirklich zu sagen. Nur bis zu dem Punkt, wo mir andere das beweisen konnten, habe ich es zugegeben. Und dann hatte natürlich dann keine Wirkung von Schuldvergebung und von irgendetwas Neuem. Und ich habe dann immer so getan, als ob ich Christ wäre. Ich habe angefangen, fromm zu reden. Ich habe angefangen, fromm zu beten. Und die Christen hatten Freude an mir. Ich habe angefangen zu sagen, ja, ich bin wiedergeboren und Römer 4. Und ich habe das sehr gut gekannt. Und sie hatten Freude an mir, aber in mir ist nichts passiert. Keine Schuldenvergebung, keine Erneuerung, keine Heilung. Das war angepinseltes Christentum. So wie ich das früher schon gekannt habe. Heuchlertum habe ich gespielt. Und so bin ich wieder abgestürzt. Nach 1,5 Jahren Christentum und Drogentherapie, völliger Rückfall, nach St. Gallen zurück, wieder nach 1 Monat an der Spritze, als ob nichts gewesen wäre. Und dann, jetzt kommt die Uriela. Dann habe ich einen Freund getroffen, der hat mich eingeladen zum Mittagessen. Den habe ich von früher gekannt. Und ich habe ihm gesagt, ich ertrage nichts, ich kann nichts bei mir behalten, weil ich wieder voll drauf bin. Er hat mich trotzdem eingeladen. Und wir haben da, es war ein Grüner, ein Bio, damals ein echter Bio-Mensch. Da war ein Bio-Restaurant. Ich esse sehr gern, darum habe ich immer alle Meilensteine in meinem Leben, hat mit Essen fast zu tun. Und da war es Maiskölbchen. So, ich habe die gegessen oder probiert und er hat mir erzählt, dass er mit Uriella, also mit seiner Mutter, dass er seine Lehrstelle aufgibt als Landwirt, weil die Uriella gesagt hat, Jesus würde in Kärnten landen und sie müssen dorthin eine Landebahn für Jesus bauen. Das, solche Sachen hat die gesagt. Ja. Aber der hat das geglaubt. Und hat seine Lehre aufgegeben, seine Ausbildung. Und seine Mutter und sie sind dorthin. Und ich habe ihm nur gesagt, ja, ich habe auch was von Bibel und Jesus gehört und so. Und
aber nichts von Kärnten.
Nichts von Kärnten habe ich gehört, ja. Und mir war das so, als Gott, als ob Gott, das war ein Reden von Gott. Ich glaube, dass Gott uns unheimlich liebt und uns nachspringt, wenn wir ihm davonlaufen. Und das war wie eine Ohrfeige von Gott, weißt du. Hat mir richtig eine runtergehauen und gesagt, hey, dieser Typ glaubt so einen Quatsch und setzt sein ganzes Leben dafür ein und du wüsstest die Wahrheit und du machst es nicht.
Okay.
Das war, du musst nächstes Mal die Frage vielleicht vorher stellen. Ja, das war die Begegnung, die Gott hat einfach sehr viel Kreativität, um uns zu begegnen. Wenn wir ihn weglaufen, der holt einen wieder irgendwo ab. Und damals, das vergesse ich nie mehr. Ich habe den Typ nie mehr gesehen. Keine Ahnung. Aber in Kärnten hat es damals eine Gruppierung gegeben von, ja, okay, Uriella-Anhängern. Landebahn haben sie wahrscheinlich nicht fertig gebaut.
Okay. Also jetzt hast du so einen Watsch bekommen.
Ja.
Und das hat scheinbar etwas wieder bei dir ausgelöst.
Ja,
du bist
genau
zurück in die Drogensucht. Wie ging es weiter?
Ja, genau. Nee, ich bin dann aus diesem Gespräch raus und ich habe einfach gewusst, jetzt habe ich noch eine Chance. Ich bin wieder an der Nadel, genau gleich wie vorher. Und jetzt mache ich einfach das, ich setze alles auf diese Karte, Jesus. Alles. Kompromisslos. Ich werde das machen. Ich bin dann wieder in mein Zimmer damals, ich habe im Service geschafft, also in der Bedienung, im Restaurant. Und habe dann die Bibel rausgeholt, die habe ich schon weit weg getan, habe die wieder geholt, habe die aufgeschlagen. Jesus hat dann gesagt in diesen Versen im Johannesevangelium, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Ich habe gesagt, das gilt mir und ich bin voll hinein. Jetzt gehört alles dir, Jesus. Ich hatte damals eine Freundin, die ist dann zu mir gekommen am Abend und ich habe ihr gesagt, du, ich setze jetzt alles auf Jesus. Und ich werde nicht mehr mit dir schlafen. Ich werde einen geraden Weg gehen. Ich werde nicht mehr diesen Kompromissweg gehen. Und sie hat gedacht, jetzt ist er völlig durchgedreht. Jetzt hat irgendeinen Trip geschmissen. Und das war wirklich komisch. Die ist dann bei mir geblieben, die ganze Nacht beharrlich. Und ich habe beharrlich gesagt, ich gehe mit Jesus. Bin dann aus diesem Zimmer raus in einen Drogenentzug, in eine christliche Wohngemeinschaft, Beth Shalom. Heute Quellenhof-Stiftung, von hier kommt das Büchlein für Zerbrechlich von diesen Geschichten. Und dort habe ich dann den Drogenentzug gemacht, habe dann in einem, als der körperliche Entzug vorbei war, wirklich gesagt, Jesus, jetzt bringe ich dir mein ganz kaputtes Leben an dieses Kreuz, wo du gestorben bist, das ist jetzt verdeckt, dieses Kreuz und ich nehme das an, dass du, Gott, für mich gestorben bist und mir das vergibst. Und es tut mir leid, dass ich so ein Typ war. Und ich habe dann aufgeschrieben, blätterweise, was ich gemacht habe, wo mir schuldbewusst war. Und hat mir Gott vergeben. Das war ein Moment, das war ein Wahnsinnsmoment. Mein Leben war total kaputt, ein Trümmerhaufen, nur Schulden. Und Gott vergibt mir alles. Und nach diesem Gebet, das war ein Gebet, dann habe ich gesagt, Jesus, bitte komm in mein Leben, vergib mir. Und dann habe ich gemerkt, Gott hat mir jetzt vergeben. Die höchste Instanz im Universum, das war mir damals klar, Gott ist die höchste Instanz, der vergibt mir jetzt. Und dann haben wir gelacht, als wir aufgestanden sind, also ich habe gelacht. Und auch jemand, der mich gesehen hätte, hat gesagt, der spinnt. Das ganze Leben verpfuscht, zehntausende Franken Schulden, alles in Trümmer und der lacht. Das kann man nur begreifen, wenn man Gott ganz persönlich erlebt. Und das hat nichts mit Christentum mehr zu tun gehabt und Kirche und Gemeinde und Gebäude, sondern mit mir. Mit mir und meiner Beziehung zu Gott. Und das hat mein Leben wirklich umgekrempelt. Ich war ganz ein neuer Mensch nachher. Ich habe nochmal 1,5 Jahre Therapie gemacht, bin nochmal in dieses Emmental gegangen, habe das nochmal gemacht, aber ich war neu. Und davon redet die Bibel auch, oder sie sagt, dass man ein neuer Mensch wird, wenn man ganz sein Leben Jesus gibt. Da kommt der Heilige Geist in mein Leben und gibt mir ein neues Herz. Ja. Das war, ich bin jetzt 20 Jahre auf diesem Trip. Ich bin jetzt 20 Jahre Christ, oder? Und ja, ich bin es immer noch. Voll begeistert und ich weiß, das ist das Richtige. Mhm. Ja.
Du bist sogar seit 1998, wenn ich das richtig im Kopf habe, Pastor.
Ja.
Nun, wir Pastoren haben ja angeblich immer alles im Griff.
Ja.
Eben auf der Bühne stark. Und doch hast du von Zerbrechlichkeit gesprochen.
Genau.
Du hast auch Erfolg gehabt auf deinem Weg als Pastor. Ist jetzt alles gut? Kam dein Suchen zur Befriedigung?
Ja, also natürlich. Ich fühlte mich geliebt, von Gott angenommen. Und das hat mir, und das gibt mir bis heute diesen Boden, dass ich leben kann mit meiner Zerbrechlichkeit, mit meinen inneren Schwächen. Gott liebt mich so, wie ich bin. Das ist halt, das ist, und dann das, die Bibel, das war das Zweite, das ist das Reden Gottes zu mir. Wenn ich nicht die Bibel lese, weiß ich nicht, dass Gott mich liebt. Und was er mit mir will, das ist das Zentrum, die Bibel, das Wort Gottes. Das war, darum bin ich dann Pastor geworden, weil ich gesagt habe, ich möchte allen Menschen sagen, hey, da gibt es einen Gott, der liebt dich, ist für dich gestorben. Und der nimmt dich so an, wie du bist. Du musst nicht eben sagen, du musst jetzt nicht die Top-Kleider tragen, ein Mega-Auto haben, ein Riesenhaus mit Swimmingpool, eine Top-Karriere hinlegen, einen Bonus jedes Jahr kassieren, den du dann nicht sagst, aber doch zeigst, dass du dich gut fühlst. Nein, du fühlst dich gut, weil Gott dich liebt. Und dieses Gefühl hatte ich und so bin ich Pastor geworden. Ich bin als völliges Greenhorn in eine solche Gruppe gekommen hier. Die haben mich genommen als Pastor. Und dann war das wirklich erfolgreich. Ich habe auch nicht gewusst, warum. Das hat einfach funktioniert. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Die Gemeinde ist gewachsen. Ich habe gepredigt. Die Leute haben das gut gefunden. Aber so, ich habe dann gemerkt, die Liebe und so. Und natürlich mit den Eltern. Mein Vater hat nicht mehr mit mir geredet, hat dann auch ganz skeptisch geschaut, dass ich Pastor werde. Was ist jetzt los, oder? Und meine Mutter, man kann doch einfach auch nur Kirchenmitglied sein, man muss doch nicht so extrem werden, oder? Aber sie haben schon gemerkt, dass ich mich verändere. Und wo wollte ich jetzt hin? Ah, wegen einer Zerbrechlichkeit. Ich bin immer noch dieser Mensch, der zerbrechlich ist. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich predige, wenn die Leute das gut gefunden haben, wenn die Leute fanden, aha, das war super und so, konnte mit dem gar nicht umgehen. Ich habe mich nach der Predigt am Anfang, meine Frau kann das bestätigen, dann habe ich mich zurückgezogen in den dunklen Raum, am besten Fernseher angeschaltet, einfach nicht dieses Gefühl zulassen, dieses komische Gefühl in mir drin. Wenn man auf der Bühne steht oder Begegnungen mit Menschen und so. Und ich bin sicher, oder mit Pastoren, eben wie dir, oder? Solchen Helden. Nein, der Stefan, der war am Anfang, haben wir immer gut verstanden mit ihm. Aber
ich hoffe immer noch.
Immer noch, ja. Aber so, das Zusammensein mit solchen Pastoren und so, die haben dann alle diese Ausbildungen, oder? Wow, und ich hatte nur eine Bibelschule. Und ich habe gemerkt, wie ich da innerlich immer noch dieses Gefühl hatte. Und ja, da bin ich dann nach eben Erfolg, weißt du, wir haben dann in Thun eine riesen Evangelisation. Ich war die Maschine, die vorauslief. Und es war ein riesen Erfolg. Aber da habe ich immer gemerkt, etwas stimmt nicht bei mir.
Okay.
Ja.
Und was hast du dann gemerkt? Was hat nicht gestimmt?
Ja, ich habe einfach gemerkt, Gott will tiefer in meine Seele.
Okay. Okay.
Also ich glaube, Gott will, dass er will nicht unsere Oberflächlichkeit. Er will in meine Seele. Er will mich heilen, dort wo ich kaputt bin. Es ist nicht so, dass man zum Glauben findet und dann fängt man an zu dienen Gott und dann war's. Dann hat man einen Job, einen Amt in der Gemeinde, man ist irgendwo ein angesehenes Gemeindeglied oder ein guter Pastor und dann ist man mit 30 fertig und man probiert die Stellung zu halten, sondern Jesus will hinein in dort, wo meine Seele schreit. Nicht nur bei mir, wo ich zerbrechlich bin, das stelle ich bei allen Menschen fest. Er will, dass ich echt werde. Und das wurde mir so bewusst. Es gibt ein Buch, das heißt Glaubenshelden, Seelenzwerge von Peter Scacero. Unbedingt lesen, Peter Scacero, Glaubenshelden, Seelenzwerge. Der redet von den Leuten, die Glaubenshelden sind in Kirchen. Irgendwelche Ämter und gut vorne und so, aber wenn man dann mit ihnen näher ins Gespräch kommt, merken sie, sind völlige Zwerge in ihrer Persönlichkeit. Sie haben Jesus nie hineingelassen, das wurde mir bewusst. Und dann habe ich diesen Gefühlen, und die Gefühle muss man ernst nehmen, die man hat. Sei das irgendwelche Wut oder Depressionen oder ich weiß nicht was für Gefühle, dass wir zurückhalten. Die muss man ernst nehmen und sie zu Jesus bringen und sie benennen. Und bei mir war das Gefühl, ich werde zutiefst abgelehnt. Ich fühle mich abgelehnt. Das habe ich dann mit der Zeit gemerkt. Ich fühle mich abgelehnt. Da zutiefst. Auch wenn alles toll läuft, alles gut läuft, die Predigt und Leute zum Glauben kommen und so. Ich habe mich abgelehnt gefühlt. Und dann bin ich mit diesen Gefühlen, einfach habe ich gesagt, da will Jesus jetzt rein. Das will er, dass ich das nicht fromm überdecke, so quasi noch einen frommen Bibelvers drüber plastern. Ja, ich habe es im Griff. Und das habe ich dann zugelassen, diesen Prozess. Ich war dann bei einem Seelsorger, habe das wirklich ausgesprochen. Das war noch peinlich, oder? Als Pastor. Wir haben sie eben immer im Griff. Also du jetzt,
ja, ja,
merkst du heute Morgen, die Einsegnung, oder? Total im Griff gehabt. Und dass das Denken, wir seien die fertig gebildeten Leute, wenn wir vorne stehen oder als Christen. Das war ein Bruch in meinem Leben, das ist nicht so. Und dann habe ich das wirklich ausgesprochen, ich fühle mich abgelehnt. Ich fühle mich nicht angenommen, klar von Gott geliebt, aber ich habe Mühe mit den Menschen. Obwohl die das nicht meinen. Und dann haben wir das besprochen und angeschaut aus der Vergangenheit. Der Vater, der sehr streng war. Ein Lehrer, der mich ja mehrfach geschlagen hat als Kind. Solche Positionen auch vor Jesus gebracht. Und ausgesprochen und gesagt, ich fühle mich abgelehnt. Jesus, komm in mein Leben. Und das hat wirklich dann etwas bewirkt. Dass Jesus in diese Schicht hineingekommen. Ich konnte diese Bindung, das war wie eine Bindung, oder? Konnte ich abgeben. Das war stark. Ja? Mhm. Das war stark. Und es hört nicht auf, wenn ich zu Christus komme und die Sündenvergebung habe und ich in einer Gemeinde helfe und dienen. Das ist erst der Anfang. Jesus will, dass ich echt werde, mit meiner Seele zu ihm komme.
Ja. Was hat dir geholfen, echt zu werden? War das einfach die Not, der Druck,
ja,
der da war, diese Ablehnung, die du gespürt hast?
Nein, die Barmherzigkeit Gottes in dieser Bibel, wenn ich das lese und als Christ bitte ich euch, also es ist ein Appell an euch, es ist mir wirklich wichtig, weil wenn ihr wissen wollt, was Gott über euch denkt, lest die Bibel, sonst könnt ihr es gar nicht wissen. Das hat mir immer zu mir gesprochen, dass Gott mich liebt und dass er mich heilen will. Dass er mich verändern will und nicht verändern zu einer Maschine, die schon arbeitet für ihn, sondern in meiner Seele, in meinen Verletzungen heilen will, die Härte wegnehmen will. Das habe ich gewusst von Gott. Und dann habe ich Menschen getroffen und dieses Buch gelesen, eben von Scacero, und Menschen getroffen, die mir das auch bestätigt haben. Du musst nicht stark sein. Du musst echt sein vor Gott. Stärke, das wirst du nur durch ihn, nicht aus dir selber. Das hat für mich sehr viel bedeutet. Natürlich meine Frau, die mir das auch immer gespiegelt hat. Darum sind wir verheiratet natürlich. Sehr unangenehme Seite der Ehe. Dass die Frau manchmal einem sagt, so bist du. Sicher nicht so, oder wie du das sagst. Also, dann haben wir noch eine Ehekrise durchlebt auch. Das hat sehr viel geholfen. Eine Frau, die mir da den Spiegel vorgehalten hat. Ja.
Mhm. Jetzt, ich finde das ganz spannend. Du sagst eben, du hast eine Hinwendung zu Jesus erlebt. Da hast du dich zwar angenommen gefühlt, aber dann kommen doch wieder diese, ich sag mal, Zweifel, diese Gefühle in dir. Ich sag mal, der Geist wurde neu, die Seele war noch verletzt, blutete noch, vernarbt. Das ist dann so ein Prozess. Und was hilft dir oder was hat dir geholfen, dich zu verändern? Also die Frau hat dir gespiegelt, du bist so, wie du bist und du hast das vielleicht gar nicht immer geglaubt und andere vielleicht auch. Aber was hast du denn in der Seelsorge gemacht, so ganz konkret? Oder was hilft dir heute noch auf diesem Weg? Weil du bist noch nicht am Ziel, Harry.
Ja, eben.
Ich auch nicht.
Ich denke, die Schwierigkeit bin ich selber, als Mensch. Ich bin stolz als Mensch. Grundsätzlich gebe ich nicht gerne Fehler zu und Schwächen. Und ich, das ist immer mein Kampf. Ich will das nicht zugeben, dass ich zornig werde. Und dass der Zorn einen tieferen Grund hat. Dass ich mit meiner Frau schlecht umgehe oder weiß was ich immer. Es gibt verschiedene so Symptome. Und das zuzugeben, dass ich eben zerbrechlich bin, schwach bin, oder aggressiv bin, oder weiß ich was. Das ist das Problem von uns Menschen. Das fängt beim Kreuz an, wenn wir uns sollten beugen vor Jesus und sagen, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt gegen dich. Nur schon, bis das ein Mensch wirklich macht, ist ein Kampf. Und nachher, Gott zuzugeben, ja, ich bin ja gar nicht so perfekt, wie ich immer tue. Ich habe gemerkt, mich hat es einfach ermutigt, ich habe gemerkt, ich sterbe, wenn ich das nicht mache. Als Handlung habe ich gar nicht viel gemacht. Ich habe einfach mal diese Mauer. Scacero hat das eben so aufgezeichnet, dass er sagt, es gibt so verschiedene Mauern oder so Punkte. Man kommt zum Glauben an Christus, das ist der erste Punkt. Dann fängt man an zu einem zweiten Schritt, man fängt an, die Bibel zu lesen, zu erforschen und an alles, was ist, Evolution und all das. Dann kommt man ein Wachstum, das ist ein zweiter Strich, dann kommt ein dritter Strich, das ist, ich fange an, Gott zu dienen. Und dann kommt eine Mauer. Und bei vielen Christen bleiben vor dieser Mauer stehen. Die Mauer ist wie, jetzt will Gott tiefer hinein in deine Seele. Jetzt will er, dass du echt wirst, dass du dich heilen lässt in deiner Seele. Und das bedarf, dass ich zugebe, dass ich Schwächen habe. Und das war bei mir die Mauer. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich ging einfach hin zu einem Mann, dem ich Vertrauen hatte, der kompetent war, also Seelsorger. Und ich habe ihm das gesagt, lass es, ist peinlich, aber ich fühle mich abgelehnt. Ich fühle mich schrecklich abgelehnt manchmal, wenn ich eben mit Pastoren zusammen bin. Ich fühle mich so klein. Ich bin niemand, ich kann nichts. Ich muss das jetzt aussprechen. Ich halte es nicht mehr aus. Und da haben wir eigentlich nicht viel gemacht. Ja, gebetet dafür. Ein zweiter Schritt vielleicht noch, der mir dann geholfen hat, ist bezüglich Ablehnung. Ich habe das Wort Gottes angefangen, viel intensiver zu mir reden zu lassen. Also all diese Bibelverse, wo Gott mir sagt, du bist mein Kind, du bist wunderbar gemacht. Wenn du dich im Spiegel anschaust, ich habe immer gesagt, Mann, mir gefällt das nicht und das nicht. Du bist so, wie du bist, ist gut. So, wie du bist, das ist toll, das reicht, Punkt. Ich liebe dich so. Diese Bibelverse, die mache ich jetzt nicht wie ein Mantra im Buddhismus, aber ich sage das mir auf. Ein Mantra im Buddhismus ist einfach nicht Wahrheit. Aber die Bibel ist Wahrheit. Und ich sage diese Sätze der Wahrheit zu meiner Seele. Jetzt, wenn ich in eine Sitzung gehe oder wenn ich irgendetwas habe, wo ich merke, jetzt ist der Moment, wo ich als Zerbrechlicher gefährdet bin, dass ich das Gefühl habe der Ablehnung, dann werde ich mich innerlich vorbereiten mit Bibelversen. Ich decke meine Seele ein mit der Wahrheit Gottes. Und das richtet mich auf. Ja, ich werde nicht überheblich. Das ist bei mir ja im Moment nicht immer so, nicht unbedingt das Problem. Aber manchmal kippt das. Also minderwert ist das ja auch das Thema. Ich fühle mich minderwertig. Ablehnung. Ja, diese Wahrheit zu mir sprechen, nein, Gott sagt zu mir, du bist super, so wie du bist, das ist so wichtig. Das ist meine Methode. Mhm. Also jetzt auch heute Morgen, ich sitze hier, habe ein Handy mit der Bibel drauf. Das ist für mich die Nahrung. Ich gehe, bevor ich auf die Bühne, habe ich vorher noch dailylight.ch, so eine Webseite mit Bibelversen. Zack, schlag das auf und da redet Gott zu mir und sagt mir was. Und das ist für mich, das war für mich jetzt in den letzten Jahren immer mehr wieder zurück zu dem, was Wahrheit ist. Und nicht Christentum, das eben auf der Bühne sich abspielt oder oberflächlich und so, sondern tief in die Seele. Ja. Ja.
Das heißt aber auch, du bist immer noch der Zerbrechliche.
Ja, klar.
Genau.
Ich bleibe ja, meine Struktur meiner Seele ist immer noch sehr feinfühlig. Das hat Vorteile. Ich spüre manchmal sehr viel in einem Raum, wo ich dann mit anderen sage, spürst du nicht, wie das hier brodelt oder wie das hier. Und der andere, der das nicht hat, der so robust gebaut ist, oder sagt, weißt du nicht, was du das hast, jetzt kommt Traktandum 1, 2, 3, 4, oder das ist sein Ziel. Aber ich spüre dann alles in diesem Raum. Das bin ich, ja. Und das kann auch eine Stärke sein, aber wenn das mit Gottes Wort, mit dem Glauben untermauert ist, ist es eine Stärke. Aber manchmal ist es auch ein Leiden. Ja. Mhm. Ich bin das, ja. Ja. Und ich stehe heute dazu und bin auch nicht sicher, ob das als Pastor funktioniert, weil man doch als Pastor manchmal so im Kreuzfeuer der Gemeinde steht. Also, ja, das kennst du ja.
Ja.
Ja, da kommen ja viele Sachen auf einen, oder? Die sagen, ja, das ist nicht gut und hier wollen wir alles anders und der sagt dieses und eins und jenes. Und ich meine, mir tut es immer gut, wenn jemand dann kommt und auch sagt, das machst du gut, Harry.
Das gibt's auch. Das machst du gut.
Oh, Harry. Du auch. Ja, danke. Aber eben, das bin ich, zerbrechlich. Ja.
Ja. Ich würde gerne so in den Schlussteil kommen. Wir haben einiges aus deinem Leben erfahren. Könntest du das Wesentliche, so ein paar Sätze nochmal auf den Punkt bringen? So im Sinne von, was möchtest du uns heute Morgen mitgeben, was wir wirklich mitnehmen sollen?
Echt werden vor Gott. Das ist es. Echt werden. Sich selber werden. Nicht ein Gemeinde-FEG-Ephritikon-Duplikat. Sich selber sein, echt Gott hineinlassen in den Schmerz deiner Seele, wie der ist. Bei mir ist es jetzt Ablehnung. Ich habe jetzt seitdem, dass ich darüber rede, immer wieder die Erkenntnis, dass viele Menschen unter Minderwertigkeit und Ablehnung leben. Vielleicht gerade in der Welt, wo wir alle unheimlich stark sein müssen, wo wir alle müssen zeigen, wie gut das wir sind und wie toll das wir haben, was für tolle Markenkleider das wir haben und so weiter. Das ist alles nur ein Schutzschild. Und ich merke, das echt werden, das möchte ich euch einfach wünschen. Diesen Mut, meine Seele schreit und jetzt möchte ich da Gott reinlassen. Aber vielleicht darf ich das noch zu meinem Vater sagen.
Wenn du möchtest, ja.
Ja, eben dieses Echtwerden hat meine Beziehung zu meinem Vater dann auch entkrampft. Also als ich da gegangen bin in den Prozess, warum fühle ich mich abgelehnt, da kam sofort mein Vater, meine Geschichte mit meinem Vater. Der hat das sehr gut mit mir gemeint, aber war ein strenger Typ. Also so der ist auch selber sehr streng erzogen worden und der konnte gar nichts dafür, der hat das auch so mitbekommen. Und ich war Einzelkind. Und der hat das bei mir durchgezogen und gesagt, dich verwöhnen wir nicht, weil du ein Einzelkind bist. Und er hat mich sehr streng erzogen. Und das hat nie gereicht bei meinem Vater. Es war nie gut genug. Und ich musste meinem Vater vergeben. Ich musste, das war, Das war wirklich wichtig. Obwohl er das nicht so einsieht, ich konnte nicht mit ihm reden. Ich musste ihm vergeben. Das habe ich nach 15 Jahren oder 14 Jahren Pastor sein gemacht. So richtig. Ich habe schon vorher schon mal, aber richtig. Und dann hat das meine Beziehung zu ihm verändert. Mein Vater hat das immer aus Distanz angeschaut, was der Sohn macht als Pastor. Er kam in die Predigt öfters, musste mir zuhören, durfte mir. Aber die Distanz zu diesem Glauben war sehr groß. Und vor 5 Jahren hatten wir mal einen Riesenkrach, weil ich mal in einer Gemeinde so wie hier bin und von meinem Leben erzählt war. Und dummerweise haben die das in der Zeitung abgedruckt, in diesem Dorf, wo mein Vater wohnt. Oder? Ich bin dann nach Hause gekommen und dann habe ich schon gemerkt, das habe ich sofort gemerkt, dass ich reinkam und Mutter saß da, Vater saß da und dicke Luft. Ja. Kommst du dir vor wie ein Teenager mit über 30, oder? Dann hatten wir einen riesen Krach, was ich jetzt da wieder von mir erzähle, von dieser Vergangenheit. Und kann man doch Gras drüber wachsen lassen und so. Und dann haben wir so einen Krach gehabt, dass ich nie mehr geredet habe mit meinem Vater über den Glauben. Ich habe gesagt, nie mehr. Und als ich das gemacht habe, ist er zum Glauben gekommen. Als ich da aufgehört zu reden, hat mein Vater irgendwann bei mir zu Hause ein Buch gehabt. Das war so eine 12-teilige Serie von Endzeitromanen, das große, das Finale. 12 Bände, er hat den 2. Band gelesen, in einem Zug durchgelesen und hat gesagt, gibt's noch mehr? Und habe gesagt, es gibt noch 12 Bücher. Und da habe ich ihm die 12 Bücher zugekommen. Und durch diese Bücher hat er gemerkt, dass Gott ihn auch liebt und dass Jesus für ihn gestorben ist. Und da hat er mir angefangen, so fromme Mails schreiben. Also eine riesen Evangelisation in Thun hat er mir geschrieben, ich bete für dich. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Rauch irgendwo durch, oder? Ich habe es ihm lange nicht geglaubt, dass er jetzt echt, und das wirklich, der hat das erlebt. Und heute sind mein Vater und ich, von dem ich das geerbt habe, diese Ablehnung, diese Härte. Gestern habe ich mit ihm telefoniert, er saß im Garten, ich war auch gerade im Garten. Das habe ich auch von ihm geerbt, diesen Hobby. Und da reden wir über den Glauben. Und er ist weich geworden. Es ist unwahrscheinlich, Gott kann heilen. Und wir reden immer von Krankenheilung äußerlich, aber ich glaube, er will zuerst in meine Seele kommen. Und jetzt verändert sich mein Vater. Der ist immer noch der harte Typ, der ist jetzt 70, das ist noch schwierig mit 70 jemanden so wirklich zu ändern, aber Jesus macht es im Moment. Und das ist schon unwahrscheinlich. Also es ist unglaublich. Aber es hat vielleicht angefangen, nein, es hat angefangen, ich lasse mich verändern von Gott. Weil wenn ich einfach das geblieben wäre, glaube ich, so dieser Pastor, der alles im Griff hat, ja, ich habe es nicht im Griff. Gott hat es im Griff. Und er will, dass ich echt bin. Also wenn ihr hier die Geschichten lest von diesen Menschen hier, die zerbrechlich sind, ich habe Heilung erfahren. Es gibt so viele Menschen, und ich bin bestimmt auch hier, die sich Heilung wünschen in ihrer Seele. Und Gott will dich heilen. Aber du musst echt werden. Du musst anfangen zugeben, was deine Gefühle schreien. Und nicht Gefühle sind nicht gut. Da schreit etwas in der Seele. Und das kann Gott gebrauchen, um dich zu heilen. Wie mich. Aber ich bin noch nicht fertig. Ja? Stimmt schon so. Ja?
Naja. Ja. Das sind wir wahrscheinlich alle nicht.
Alle nicht, aber das ist eben auch meine Botschaft. Hört auf zu glauben, jemand kommt zu Jesus und dann ist alles weg. Und dann seid ihr einfach vollkommen. Vergesst es, dann fängt der Heilungsprozess an.
Danke vielmals, Harry, für diese spannende Zeit. Ich glaube, Gott möchte uns Menschen frei machen von Schuld, von Sünde. Aber das ist wirklich nur der Anfang. Ich glaube, Gott möchte auch, dass deine Seele heil wird. Und Harry und ich werden noch Zeit haben nach dem Gottesdienst. Wir werden uns hier vorne platzieren und wenn jemand möchte, ein Gespräch möchte, wenn jemand ein Gebet möchte, wenn jemand Jesus Christus persönlich kennenlernen möchte, bleibt doch einfach sitzen an dem Ort, wo ihr seid. Und wir werden dann auf euch zukommen. Der Saal wird sich leeren, die Leute gehen raus, da draußen gibt es noch Kaffee und Apro. Ich danke ganz herzlich, die das vorbereitet haben. Und ihr, die möchten, bleibt doch einfach sitzen. Und wir haben Zeit zum Beten, zum Sprechen. Wenn wir mehr Leute brauchen, nehmen wir noch einige Leute dazu. Es besteht einfach diese Möglichkeit.
Ja, und denkt nicht, was die anderen denken.
Die denken sowieso, was sie denken.
Die denken sowieso. Ja, ne, denkt einfach nicht, oder dass ihr immer das, oh, wenn ich jetzt in ein Gespräch gehe oder ein Gebet, dann denkt der, ich hätte ja ein Problem. Natürlich hast du ein Problem.
Klar.
Der hat der andere auch.
Genau.
Ja, nur der hat nicht den Mut zu bleiben.
Ja. Danke vielmals, Harry.
Danke.